wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch hier am 16.02.2025 bei Instant Moin. Hier ist euer Michi und bei mir sind wie immer Basti und Manu. Schönen guten Morgen, ihr Frühaufsteher und Sänger.
Moin, hallo.
Moin, moin.
Frühaufsteher weiß ich nicht, aber gut, Sänger hatten wir gerade schon.
Ja, ich habe Basti gebeten, eine Tonleiter einmal vorzusingen, weil er sich...
Nein.
Nein, doch habe ich...
Im Podcast noch weniger. Also ich mach's nicht.
No pressure, no pressure. Ich wollte nur Kontext bieten. Und Manu ist im schönen Berlin. Da ist sicher klirrende Kälte gerade aktuell, wenn ich dem Wetterbericht glauben mag.
Eingeschneit. Ich weiß gar nicht, ob die Züge fahren. Ich war schon sehr überrascht, auf einmal wieder eine... Winter Wonderland hier zu entdecken. Ich dachte, wir sind schon Richtung Frühling und jetzt kommt hier der Wintereinbruch wieder. Naja.
Ja, aber bereitet euch schon mal drauf vor. Im April wird es auch noch mal weiß. Ja. Das war letztes Jahr so. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder so. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben ja letzte Woche im Brunch gebeten um neue Bewertungen unseres Formats, der Neuausrichtung und das auch bei Apple Podcasts mal in Bewertungen niederzuschreiben. Das haben einige getan. So schreibt zum Beispiel SynthStef: Ich bin ehrlicherweise ein wenig von Gaming-Podcasts übersättigt. Ausnahme? Insert Moin. Die perfekte Mischung der PodcasterInnen und ihrer Themenexpertise ist ein Hörgenuss. 5 Sterne. Dann haben wir Catman MH: Abwechslungsreich und sympathisch mit dem Team. Die Neuausrichtung und Themenauswahl ist gelungen. Weiter so. Und hier noch immer eine Empfehlung und seitdem Basti dabei ist, erst recht angenehme Leute, die echt Ahnung von der Materie haben und richtig interessante Gespräche darüber führen. Dann haben wir noch einige mehr bekommen und wir wollen auch noch mehr, daher nochmal der Aufruf, schreibt uns gerne ein Review bei Apple Podcasts oder anderen. Ich glaube, bei Spotify kann man inzwischen auch bewerten.
Und die letzte der Feedback war doch Basti selber, oder? Die dritte Bewertung hat Basti geschrieben.
Manu, jetzt hör auf. Mach's nicht kaputt, die Illusion.
Wir befinden uns immer noch im Free February, im freien Februar. Deswegen habt ihr in der letzten Woche das Review zu Dynasty Warriors Origins mit Micha und Kuro gehört oder halt auch Avowed, wo Elena zu Gast war. Auch da gab es ein In-Depth-Review von uns, was eigentlich Premium-Episoden wären, aber die wir gerade allen kostenfrei zur Verfügung stellen, damit alle reinstuppern können in das neue Insert Moin.
Also patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin, auch wenn der Februar umsonst ist. Wenn euch gefällt, was ihr hört, könnt ihr uns dort abonnieren und dann habt ihr Zugriff ab sofort auch auf den ganzen Back-Katalog dann natürlich, sobald ihr euch dann dort registriert. Ab 5 Euro im Monat geht's los. Es gibt dann auch noch Goodies ab 10 Euro im Monat. Und da wir komplett werbefrei sind und wir uns nur über diese zwei Crowdfunding-Seiten finanzieren, dann wäre das ein großer, großer Dienst an uns, wenn ihr euch überlegen könntet, uns da zu unterstützen, damit wir weiterhin unabhängigen Spielejournalismus für euch machen können. Vielen Dank.
Sehr schön. Dann kommen wir zu den Spielen. Und da hat sich Basti ins Auto gesetzt, hat Gas gegeben und nicht mehr aufgehört. Er hat Keep Driving gespielt. Basti, wie ist das Spiel? Was ist das Spiel? Und ist es gut?
Das Gut nehme ich gleich schon mal vorweg. Ja, es ist sehr gut. Das kommt von einem Studio, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, YCJY Games. Irgendwie ein super sperriger Name. Und witzigerweise ist es jetzt nicht irgendwie ein Entwickler, den ich die ganze Zeit auf dem Schirm habe, aber ich stolper immer wieder über die Spiele, die veröffentlichen, weil die mir optisch immer wieder auffallen. Also die haben zum Beispiel dieses Post-Void gemacht, wenn euch das was sagt. Ein bisschen cartooniger Ego-Shooter, total frenetisch, aber der hat auch immer so einen grungy, körnigen Look gehabt und fand ich total toll. Und die haben ganz viele solcher Spiele. Und das Schöne ist bei denen, dass die sehr unterschiedliche Spiele machen. Und Keep Driving wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass es von denen ist, bis ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hatte. Ich hatte nur irgendwann mal einen Trailer gesehen, dachte mir, boah, das ist ja eine coole Idee, das will ich spielen, das sieht toll aus. Und was es ist ein Car-PG. Ein Rollenspiel, das die ganze Zeit im Auto stattfindet. Es ist der spielbare Roadtrip.
Geil.
Und der Grafikstil setzt sich hier auch so ein bisschen fort. Es ist ein Pixelspiel, aber es hat so einen total grungy Filter. Alles ist irgendwie so ein bisschen abgenutzt und abgegrabbelt, was aber total gut zu dieser Roadtrip-Thematik passt.
Für die Älteren da draußen, es sieht so ein bisschen aus wie ein Amiga 500-Spiel in noch höherer Auflösung.
Ich finde auf jeden Fall, es ist ein sehr auffälliger Look. Also das gefällt mir immer schon mal an den Spielen. Und dann kommt da eben noch dazu, dass das Spielprinzip total eigen ist. Also ich habe persönlich noch kein Roadtrip-Rollenspiel gehabt, wo man wirklich die ganze Zeit im Auto sitzt so fast die ganze Zeit im Auto sitzt. Und ja, das spielt sich total entspannt. Das gibt auch einmal am Anfang so eine Nachricht, ey, lass dir Zeit. Es gibt zwar so ein, also du startest, weil du quasi zu so einem Festival fahren möchtest. Für das Festival brauchst du gewisse Dinge. Du brauchst ein Ticket, idealerweise brauchst du ein Zelt und das kannst du dir quasi zusammensuchen. Du hast eine Karte vor dir und kannst verschiedene Städte oder Zwischenstopps anfahren. Das ist sozusagen, wie sich das aufteilt. Aber das Spiel sagt dir gleich am Anfang, nimm dir deine Zeit, genieß die Fahrt, mach ganz entspannt. Und genau, du fährst quasi los. Du hast das immer in so einer Seitenperspektive, den Blick auf dein Auto an dir vorbei, zwischen die Landschaften. Und zwischendurch passieren immer irgendwelche Ereignisse auf der Straße vor allen Dingen. Das kann sein Schlaglöcher oder plötzlich ist eine Biene im Auto oder
oh mein Gott,
irgendwelche Tiere, die die Fahrbahn versperren. Also so das Typische, was man halt eben kennt. Und dann entwickelt sich quasi daraus so eine Art Kampf. Dann hast du auf der Straße kurz dieses Hindernis vor dir und du musst das ja bewältigen. Und das geht, du hast so einen Rückspiegel oben an der Bildschirmkante, wo so Karten befestigen kannst. Die kannst du nachher auch noch, du sammelst auch Erfahrungspunkte in den Kämpfen, dann kannst du auch neue Fähigkeiten an deinen Rückspiegel hängen. Und diese Fähigkeiten musst du einsetzen, um diese Hindernisse zu überwinden. Die haben verschiedene, sag ich mal, einfach nur Symbole. Und das ist wie so ein kleines Puzzlespiel, das stattfindet. Du musst sozusagen die richtigen Symbole mit diesen Fähigkeiten abdecken, um dieses Hindernis irgendwann aus der Seite, aus dem Weg zu räumen. Das war so ein im ersten Moment ein bisschen für mich befremdlich, weil ich immer dachte, okay, was mache ich denn da? Da heißt eine Fähigkeit Take it easy zum Beispiel. Und wie hilft mir denn jetzt Take it easy, wenn eine Biene bei mir im Auto ist? Ich hab das nicht verstanden. Irgendwie ist das seltsam. Aber darum geht's eigentlich gar nicht. Das muss nicht zu dem jeweiligen Ereignis passen, sondern es geht wirklich nur um diese Symbole. Das ist so ein bisschen ja abstrahiert sozusagen.
Wenn ich kurz zwischenfragen darf, ist das sowas wie so ein bisschen rollenspielig wie The Oregon Trail? Kann man sich damit vielleicht irgendwie vergleichen, dass man dann
ich habe auch nicht gespielt.
Okay, das ist da ist es ja die große Reise in den Westen von Amerika und da hat man dann auch als Truppe immer so Zwischenstopps. Stops hat auch so Skill-Checks und dann können die Charaktere halt einiges machen. Zwischendurch gibt es Inventory-Management, weil man halt nicht alles mitnehmen kann. Würde sich ja hier anbieten, das Auto wäre ja sicherlich auch im Inventar begrenzt.
Genau, das klingt tatsächlich sehr danach, weil genau das gibt es auch. Du hast deinen Kofferraum und du musst managen, was in deinem Kofferraum landet und auch Platz hat. Das stimmt. Also es gibt nicht in dem Sinne Skill-Checks, das haben sie eben nicht. Es gibt wirklich nur diese Kampfszenarien, die ich gerade mal beschrieben habe, was halt wirklich eher wie so kleine Puzzle funktioniert. Aber sonst klingt es tatsächlich sehr ähnlich. Du hast dieses Inventarmanagement, du kannst zum Beispiel Dinge von deinem Kofferraum, wenn du sie da im Kofferraum hast, bringen sie dir nur was in Pausen, dann kannst du eben darauf zugreifen. Aber du kannst auch Dinge aus deinem Kofferraum in dein Handschuhfach packen. Und wenn du Dinge in deinem Handschuhfach hast, dann kannst du die wiederum auch in den Kämpfen nutzen. Dann hast du, keine Ahnung, Kaugummi und Kaugummi bringt dir ein bestimmtes Symbol und das kannst du wieder in den Kampf einsetzen, um eben dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Ist ein bisschen, wie gesagt, der Kampf, der erschließt sich im ersten Moment nicht so. Das ist ein sehr mechanisches Ding, was jetzt nicht sich logisch erklären lässt, aber es macht Spaß, wenn man da erstmal hinterblickt. Das war so ein bisschen das Problem am Anfang. Aber sonst kann ich nur sagen, entfaltet dieses Spiel halt eine wunderschöne Atmosphäre. Es macht total Spaß. Hat auch wieder einen schönen Soundtrack, ist so sehr Indie-Rock-lastig. Und das Schöne ist, auch da wieder, sie greifen immer diese Roadtrip-Thematik auf. Du hast nicht einfach nur einen Soundtrack, der im Hintergrund rumdudelt, sondern du musst dir selber CDs zusammenstellen und brennen. Und die dann.
Also okay, spielt das also in den 90ern?
Ja, ja, genau. Ja, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Das ist so ein bisschen genau in den 90ern angesiedelt. Und du kannst ja auch zwischendurch neue CDs kaufen. Da gibt es zum Beispiel, habe ich mich sehr gefreut, eine CD von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, El Huervo, der auf dem Hotline Miami Soundtrack zum Beispiel drauf war. Aha. Und das weiß ich, finde ich einfach, ist eine witzige Idee und damit spielen die halt die ganze Zeit. Du hast immer dieses Gefühl, okay, es ist irgendwie echt. Und was es auch gibt, wenn du dann in Städten ankommst, dann musst du natürlich auch auf deinen Benzinstand achten, musst du nachtanken, du musst, meistens wirst du nach ein, zwei Stopps dann auch müde, dann musst du vielleicht einen Kaffee trinken oder du stehst in deinem Auto oder du stehst im Hotel.
Kann man auch einfach die Fenster aufmachen für die kühle Brise. Das ist immer so mein Buff, den ich benutzen muss, wenn ich nachts irgendwie auf der Autobahn unterwegs bin und müde werde, mache ich die Fenster runter und das gibt mir noch mal Energie für 15 Minuten.
Ist nicht ausgeschlossen, dass es das als Fähigkeit gibt, aber das okay, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, ehrlich gesagt. Aber ja, bestimmt. Also soweit, wie die sich das jetzt Gedanken drüber gemacht haben, über dieses Roadtrip-Szenario, würde mich das nicht wundern, auf jeden Fall.
Was ist denn das Spiels Ziel. Also bei Oregon Trail wäre es halt anzukommen irgendwo. Final, gibt es hier etwas, wo von Anfang an klar ist, das ist das Ziel oder kann man sich selber vielleicht was aussuchen?
Genau, also es gibt das Ziel, das hauptsächliche Ziel ist, zu diesem Festival zu kommen. Da gibt es dann sozusagen noch einen Zwischenstopp, den du machen musst, damit du das Ticket bekommst und dann musst du beim Festival ankommen. Das Schöne ist aber, während des Spielens entwickeln sich auch andere Ziele. Je nachdem, wie du dich verhältst, und das finde ich ist eine große Stärke von dem Spiel, ergeben sich auch neue Ziele. Also bei mir war es beispielsweise so, ich war relativ kurz vor diesem Festival und dann habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich doch vielleicht zurück in eine Stadt, in der ich vorher war und in der ich ganz viel gearbeitet habe, weil ich Geld brauchte. Das kann man nämlich auch noch machen. Das ist eigentlich nur, man verbraucht Zeit, weil die Zeit verrinnt sozusagen, wenn man fährt, wenn man Dinge tut. Und eben beim Arbeiten verrinnt die Zeit auch. Das ist so die Währung, die man dafür ausgibt und Energie, die man wieder auftanken muss. Da habe ich ganz viel gearbeitet und plötzlich habe ich ein Jobangebot bekommen und dann hieß es, ey, lass dich doch in unserer Stadt nieder. Das ist doch die Idealvorstellung. So willst du es doch haben. Dachte ich mir, na gut, dann fahre ich halt mal zurück. Und dann bin ich da zu meinem Arbeitgeber gegangen und dann lief eigentlich nur noch die Zeit am Ende durch und dann hieß es, na gut, das ist jetzt dein Leben. Du hast dich jetzt entschieden. Du bist jetzt eine Arbeiterdrohne.
Geil. Und das erinnert mich an Alan Wake, an den DLC. Da gab es auch einen so ein Nebenkapitel, wo man auf einmal so sein Leben in der Arbeitswelt verbringen kann.
Stimmt, ja.
Im Trailer sehe ich tatsächlich sogar Rallye-Autos und Pickups und ganz normale Convertibles. A, wie ist so dein Auto-Fetisch ausgeprägt? So ganz persönliche Frage. Und B, was war dein Auto? Also ich sehe gerade, man kann sogar Polizeiautos fahren, das ist ja verrückt. Wie ist die Autoauswahl da entscheidend?
Da hast du jetzt natürlich eine gute Frage gestellt. Also Autofetisch kann ich dir sagen, nicht so ausgebildet. Das würde ich jetzt sehr enttäuschen. Und entsprechend kann ich dir auch nicht genau sagen, was für ein Auto ich da gefahren bin. Aber du hast am Anfang auch leider gar keine Wahl. Also wenn du das erste Mal das Spiel startest, hast du nur so einen sehr abgenudelten Wagen, sage ich mal. Und du schaltest mit fortschreitendem Spiel neue Autos frei. Also zum Beispiel jetzt durch das Ende, das ich erledigt habe. Ich glaube, ich habe einen Truck freigeschaltet, den ich als nächstes spielen könnte. Und die haben natürlich unterschiedliche Eigenschaften. Größeren Kofferraum, leichteren Benzinverbrauch, solche Dinge. Also dementsprechend wirkt sich das so ein bisschen auf das Spielverhalten aus. Aber es ist jetzt auch nicht riesig. Und ich weiß auch nicht, ob das Auto quasi im Fokus steht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt das Spiel für Autoliebhaber ist. Ich glaube, dafür ist es nicht realistisch genug. Und du kannst zwar auch dein Auto upgraden und gewisse Dinge aufschrauben, aber das ist auch sehr abstrahiert, sag ich mal. Mhm. Ich hatte am Ende zum Beispiel so einen Einkaufswagen auf dem Dach, einfach nur, damit ich mehr Lagefläche habe. Ich weiß nicht, ob dich das glücklich gemacht hätte, Michi, ich glaube nicht.
Ja, also zumindest im Trailer diese Szene, wo man das Rallye-Auto auf einmal so ein Mitsubishi Lancer-ähnliches hier fährt und anscheinend sogar ein Straßenrennen macht, da sind ja wahnsinnige Möglichkeiten offensichtlich der Individualisierung oder des persönlichen Roadtrips halt drin. Also ich werde das auf jeden Fall auch mal ausprobieren, das Spiel. Du hast mich ganz heiß gemacht und der Trailer sieht auch ganz hervorragend aus. Keep Driving. Kostet 18 Euro auf Steam.
Und ist auch ein schöner Snack. Also ich glaube, ich habe das jetzt so in 3 Stunden sozusagen mein erstes Ende gesehen. Es gibt davon 9 Stück. Mhm. Und es ist darauf ausgelegt, das halt auch mehrmals zu spielen. Und ich bin wirklich auch sehr motiviert, da mindestens noch einen, vielleicht sogar 2 Enden noch mal mir anzuschauen. Weil die sich auch während des Spielens einfach ganz natürlich ergeben haben. Und eine Sache noch, die ich auch total toll fand, man hat verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten und ich hatte also einen, nur um zu zeigen, wie das Spiel auf einen reagiert. Es gibt auch so Pinnwände in Bars beispielsweise, wo einfach nur Leute ausschreiben, ey, ich brauche jemanden, der muss mir das und das dahin transportieren, also auch Jobs erledigen. Und die habe ich angenommen, weil ich war so klamm, ich hatte kein Geld, ich brauchte unbedingt Geld. Und da dachte ich mir so, boah, ich bin jetzt richtig smart, ich nehme diese ganzen Transportjobs an und nimm aber das Transportgut und verkauf's. Und brech halt einfach die Aufträge ab. Ich dachte mir so, ey, das Spiel wird da bestimmt keine schlaue Antwort drauf haben. Tatsächlich bekommt man dann aber einen Charakter-Trait namens Untrustworthy, also dass man nicht glaubwürdig ist, und man bekommt keine Jobs mehr an diesen Pinwänden, was ich eine total schöne Reaktion fand. Und das gibt's zuhauf in diesem Spiel. Also je nachdem, wie du dich verhältst, formst du dieses Spiel irgendwie. Und ich finde das einfach sehr liebenswürdig.
Als großer Fan des Films Ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds werde ich mal versuchen, ob man dann nicht auch irgendwie so die Rolle da verkörpern kann. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich sehe auch gerade auf der Steam-Page eine ein Alterskennzeichen nur für Deutschland, was ich noch nie gesehen habe, ab 14 Jahren wegen Drogeninhalte. Also nicht ab 12, ja. nicht ab 16, nicht ab 18, sondern ab 14 und das einzige Kennzeichen wäre Drogen. Also ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich da Pott rauchen kann oder sowas.
Das ist korrekt.
Nicht nur oder man schmuggelt vielleicht irgendwas.
Das oder vielleicht schmuggelt man auch Drogen, ja. Sehr, sehr spannend. Ganz, ganz tolles Game, was du mitgebracht hast. Jetzt, aber ich muss erst noch diesen Brunch machen, bevor ich Keep Driving spielen kann. Und ich will allen davon berichten, wie sich Civilization 7 auf der Konsole spielt. Wir hatten ja den großen Reviewcast zu Beginn des Monats. Da wurde das Interface im großen Stil auch angesprochen und kritisiert, vollkommen zu Recht. Und in unserem Discord kam dann die Frage auf, ja, vielleicht ist es ja einfach so optimiert, dass es für die Konsolen am besten spielbar wäre. Probiert das doch bitte mal aus. Das habe ich zum Anlass genommen und das gemacht und mir 2 Stunden von Civ 7 auf der Konsole gegeben.
Auf welcher?
Der PlayStation 5, da habe ich gespielt, mit dem DualSense Controller. Es gibt auch, der DualSense Controller wird sogar unterstützt, beim Zoomen der Karte zum Beispiel kann man sehr, sehr schön mit dem Analogstick zoomen und hat dann so einen gerasterten Klick, als würde man das Mauswheel zum Zoomen benutzen. Mhm. Ganz nettes Detail am Rande. Generell wird direkt offensichtlich, dass die 3D-Grafik auf so einem großen OLED zum Beispiel mit HDR dann sehr gut zur Geltung kommt. Ich finde, Details sind dadurch besser sichtbar. Da habe ich mir schon gedacht, ja, die 3D-Grafik kommt schon viel besser rüber als am PC. Auch am PC zoomt man einfach nicht so oft rein und ist mehr mit den Menüs beschäftigt, weswegen generell schon mal dieser Vibe bei mir aufkam. Ja, das scheint wirklich optimiert zu sein für die Konsolen. Und auch die großen Menüs ergeben direkt viel mehr Sinn auf der Konsole, weil sie halt den ganzen Bildschirm einnehmen und große Schaltflächen haben und auch Icons haben, die noch gut sichtbar sind. Die Schriftgröße muss man manuell erstmal noch weiter erhöhen, damit alle Texte gut sichtbar sind. Auch dann lässt sich das Spiel erstmal gut lesen von den Texten, die dargeboten werden. Jetzt kommen wir zu den Problemen. Also eine HDR-Kalibrierung wird vorausgesetzt am Anfang. Die ist sehr, sehr merkwürdig. Man kann das Menü und die 3D-Grafik unabhängig voneinander im HDR-Wert einstellen. Das ist aber sogar ganz clever, weil so lassen sich die Menüs zum Beispiel ein bisschen weniger hell einstellen und die Spielgrafik ein bisschen prominenter. Dadurch hat man einen größeren Kontrast zwischen Menüs und Spielgrafik, was wirklich ein schöner Effekt war. Das Doofe daran, man kann das am Anfang einmal machen und im Spiel darf man dann eine HDR-Kalibrierung nicht mehr vornehmen, was ich schon wieder mega weird fand. Das heißt, zurück zum Hauptmenü, nochmal alles einstellen und dann wieder den Spielstand laden. Was mich ebenfalls sehr geärgert hat, einfach zum Stand Civ 7 auf der Konsole. Das 2K-Konto, ist ja von 2K Games, ist der Publisher, muss verbunden werden und ist auch sichtlich verbunden. Auf meinem Steam-Konto kann ich sehen, auf meinem 2K-Konto kann ich sehen, das ist mit Steam verbunden, mit Xbox verbunden, mit Nintendo verbunden und halt auch mit dem PlayStation Network. In der PS5-Version sehe ich sogar so ein offensichtliches Banner, wo steht mein PSN-Name und 2K, alles klar. Und es steht auch online. Dann habe ich Cross-Saves auch im Menü definitiv angehakt, aber ich kann auf meine Saves von Steam nichts zugreifen. Im Gegenteil, er sagt mir, hey, scan doch mal diesen QR-Code ein, um dein Spielkonto zu verbinden. Was ich ja schon getan habe. Also habe ich ja alles wieder voneinander getrennt und nochmal diesen Link von dem QR-Code genommen, um halt persönliche Fehler auszuschließen. Ich verbinde alles neu, immer noch keine Cross-Saves. Also ich konnte nicht auf meine Spielstände zugreifen, was ich sehr, sehr enttäuschend finde und was natürlich als Feature, was beworben wird, das kann man nicht machen. Was funktioniert hat, war Crossplay Multiplayer. Ich konnte also mit PC-Spielern Multiplayer spielen, wo ich Leute sicherlich sehr böse gemacht habe, weil ich eine Partie gestartet habe, nur um dann nach 3 Runden sofort auszuscheiden. Boah. Ja, ich weiß. Aber so ist das Leben des Testers. Da muss man, das ist einfach für die Kultur, sage ich mir, und dann ist das halt mal so. Ja, dann gibt's aber noch mehr Sachen. Die Teil-Pop-Ups, die Hexagon-Pop-Ups von den Informationen, was wird da jetzt am Ende abgebaut an Nahrung oder Produktion, die überliegen andere Pop-Ups. Dann kommt zum Beispiel irgendwie, du hast eine neue Technologie freigeschaltet oder halt deine Politikoptionen sind da. Und dann hast du da von deinem Zeiger, der gerade über irgendeinem Radialmenü halt ist, noch das Pop-Up drüber. und dann kannst du nicht mehr lesen, was da steht. Du kannst es nur wegklicken, dann ist es halt weg. Dann musst du es selber in der Zivilopädie wieder raussuchen, um zu lesen, falls dich interessiert hat, was da gerade ist. Absolut inakzeptabel. Der Annehmen-Knopf ist manchmal das Viereck und manchmal der Startknopf. Absolut uneinheitlich. Wenn man dann mal ins Hauptmenü zum Beispiel möchte, auch das ist noch eine Kuriosität, drückt man halt den Startknopf und dann kommt dieses, ja, wie, Spiel speichern, Zivilopädie, so 5 Optionen und erweitert. Dann klickst du auf erweitert und dann kommen noch zusätzlich rechts ausgeschachtelt die gar nicht mal so unwichtigen Optionen schnell speichern oder zur Ruhe setzen. Zur Ruhe setzen hätte ich noch verstanden, wenn es als ausklappbar Menü ist. Aber schnell speichern ist doch bitte das Ding, was oben links das erste ist, was kommt, wenn ich Start drücke. Und nicht das, was ich erst ausschachteln muss. Alter, das kann einfach nicht sein, dass das niemandem aufgefallen ist. Und ehrlich gesagt kann es auch nicht sein, dass das jemals zuerst so designt wurde. Hm. Absolut irre schlecht. Um in die Stadt zu kommen, gibt es erstmal keine Stadtübersicht. Das ist ja auch was, was wir bei der PC-Version auch schon kritisiert haben. Wir haben Ende der Runde. Ich habe alles bewegt, alles ausgewählt. Und man will sich nochmal, das ist ganz Civ-typisch, angucken, ja, was wird jetzt eigentlich in der Stadt produziert? Vor 3 Runden habe ich das mal festgelegt. Dann kann ich mich mit meinem rechten Analogstick in der Welt umsehen. Das geht auch recht schnell und flott. Dann finde ich die Stadt, die ich ja offensichtlich angucken möchte. Aber ich komme da nicht rein. Gibt halt keine Stadtübersicht oder keine Direktansichtwahl. Ich bewege dann den linken Analogstick und damit bewege ich sozusagen den Mauscursor über die Hexagons. Die waren aber dann irgendwo anders in der Welt und dann muss ich die Stadt, die ich gerade rausgesucht habe mit dem rechten Analogstick, mit dem linken Analogstick auch noch ganz langsam auswählen. Etwas, was mich schon bei Civilization Revolution komplett irre gemacht hat. Da gab es aber übrigens eine Stadtübersicht. Dann bin ich über dieser Stadt endlich angekommen. Da ist eine Einheit drin in dieser Stadt. Und die muss ich erstmal auswählen mit X. Dann habe ich die Einheit angewählt. Und erst dann kommt das Pop-up Viereck, um die Stadtübersicht zu öffnen. Das Ganze hat 30 Sekunden gedauert, damit ich in eine bestimmte Stadt komme. Für mich wäre das unspielbar, wenn ich auch die PC-Version zur Auswahl hätte als Alternative. Mhm. Ich möchte das Ganze vielleicht zusammenfassen mit 2K hat offensichtlich beim Design primär an die Konsolen gedacht, weil alles schöner und richtiger wirkt von der Größe und der Designentscheidung, es so zu machen. Aber das Spiel wirklich zu spielen, haben offensichtlich nicht genügend gemacht. Es ist spielbar, aber es ist eine Qual. Erst recht, wenn man die PC-Version kennt.
Traurig. Ja.
Ganz, ganz bitter. Je länger ich mich mit Civ 7 beschäftige, desto mehr wird es noch mehr eine Enttäuschung.
Dem entnehme ich, dass ich mit Civilization 7 wahrscheinlich am besten nicht in die Reihe einsteige. Richtig. Ja, hab ich das richtig verstanden?
Auf keinen Fall auf der Konsole. Auf dem PC könnte man einen Case dafür machen, dass es okay ist. Aber ich würde dir eher Civ 5 oder 6 empfehlen, ja.
Ja. Okay. Übrigens an der Stelle ein kleiner Tipp. Civ 6 ist gerade im Netflix-Abo enthalten. Okay. Kann man sich also da mal reinschnuppern, wenn man jetzt irgendwie Lust bekommen hat auf Civilization. Finde ich einen ganz guten Deal eigentlich, wenn man sowieso Netflix hat, kann man da mal reinspielen.
Doch. So, ich glaube, ich habe mich gut genug ausgelassen über Civ 7. Wenn noch Fragen sind, stellt sie mir gerne auf Discord, dann gebe ich euch auch individuelle Auskunft über irgendwas, falls euch das noch interessiert.
Ja. Spannend in dem Kontext ist auch, dass Civilization 7 jetzt auch für MetaQuest kommt. Das ist auch ganz, ganz lustig zu sehen. Da gab es jetzt einen Trailer. Sieht nach einer ganz witzigen Version aus. Also ich nenne es jetzt witzig, weil du bist dann wirklich so, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, wo sind eigentlich die ganzen VR-Spiele, die wir bei den Ankündigungen gesehen haben, die man auf dem Tisch spielt? Ja, dass man so Augmented Reality seinen Tisch quasi als Spielbrett hat und dann dort Minecraft oder irgendwas spielt. Und Civilization 7 hat jetzt im Trailer genau dieses Versprechen, dass man so eine Art Tabletop-Ring auf dem Tisch hat und dort scrollt man dann in seiner Civilization 7-Welt und dann sieht man halt auch, wie, was weiß ich, ein Zeppelin vorbeifliegt und alles halt so ein bisschen greifbarer wird. Der Trailer sieht sehr gekünstelt aus, also der sieht noch nicht wirklich nach richtigem Gameplay aus. Ich bin sehr gespannt, werden wir uns auf jeden Fall mal, glaube ich, auch nochmal eine Version angucken müssen, um zu erleben, wie Civilization 7 als Spielzeug funktioniert. Ich kann es nicht anders beschreiben, es sieht wirklich aus wie so ein Fisher-Price-Erlebnisbaukasten.
Ja, die, also die wirklichen Mechaniken von dem Spiel kann ich, glaube ich, jetzt schon fast vorwegnehmen, werden in VR eine absolute Zumutung auch sein. Weil sobald das, solange halt das grundlegende Spiel darunter schon nicht funktioniert, sodass du halt vernünftig ohne 8 Klicks mal deine Informationen über eine Stadt oder eine Verbesserung bekommst, dann kann es in VR nur dahingehend besser klappen als auf der Konsole, dass man halt wenigstens sowas wie einen Mauszeiger hat in der rechten Hand und die Dinge dann direkt anklicken kann und nicht erst noch einen Cursor dahin schieben muss mit einem Analogstick. Das ist der einzige Vorteil, den ich da sehe.
Andererseits hätte man auch sehr viel Real Estate, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Mhm. Man könnte ja die ganzen Menüs alle komplett ausgeklappt in seinem Zimmer um sich herum platzieren. Ja, sodass man wirklich nur mit der Hand irgendwie die Einheit nimmt, zieht, greift da an und dann schaut man nach oben links, da ist dann das Menü, da ist der Berater, da ist der Tech-Tree. Man könnte im Prinzip alles ausgeklappt sehen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie weit sie da gehen, aber es wird spannend zu sehen, auf jeden Fall.
Sehr spannend ist auch das Spiel, was du dir vor einiger Zeit angeguckt hast. Und Manu, du hast den Vorteil, du machst es nicht mit den ganzen Menschen da draußen, die es jetzt gerade tun können. Denn es gibt den Elden Ring Open Beta Network Test aktuell. Und da kommt man nicht mehr rein. Ich habe mich dafür auch registriert und ich kann mich immer noch nicht verbinden. Du hast den Luxus gehabt und durftest Elden Ring Nightreign schon auf einem Presseevent ausprobieren.
Da hatten wir die Server natürlich für uns. Wir durften 8 Stunden lang spielen. Das war auch wirklich sehr ausführlich. Ich habe erst gedacht, so, boah, was will man denn da 8 Stunden lang spielen? Und dann waren wir aber nach den 8 Stunden alle, die da waren, so, was, schon vorbei? Lass mich weiterspielen. Also man hört schon raus, unser Ersteindruck war wirklich, wirklich hervorragend. Was ist Nightreign? Das ist ein Elden Ring Spin-Off. Das kommt jetzt für 40 Euro auf den Markt. Man braucht das Hauptspiel auch nicht. Kostet einfach Standalone 40 Euro in der Grundversion. Gibt's natürlich dann auch Deluxe-Varianten mit mehr Skins und bla bla bla. Aber es wird kein Free-to-Play oder es wird auch kein Service-Game. Das war den From-Software-Leuten auch ganz wichtig. Das wird ein Standalone-Multiplayer für Elden Ring, aber der eben komplett eigenständig ist. Es nimmt sich tatsächlich sehr viel von Fortnite, was erstmal abschreckend klingt, aber sie machen das halt in der Elden Ring-Formel. Also Nightreign funktioniert so, dass du dir am Anfang einen Boss aussuchst. Da wird es 8 verschiedene Boss-Gegner geben, die festgelegt sind. Und dann ist der Rest aber randomized und zufällig. Wir hatten jetzt nur Zugriff auf den ersten Boss und da waren wir eben in diesem Elden Ring Remix, kann man es eigentlich fast schon so benennen. Es kam einem sofort bekannt vor. Man sucht sich dann eine Klasse aus, die dann sehr eindeutig, also stärker als bei Elden Ring selbst, so festgelegt sind. Du hast eine ganz klare Magierin, du hast einen ganz klaren Tank und so weiter, die du dann auch nicht groß konfigurieren kannst. Da soll es dann auch 8 verschiedene Charakterklassen geben. Die haben dann alle auch ein Special Skill und ein Ultimate, also eine Superattacke oder sowas in der Art, die dann auch gut miteinander kombinieren. Also zum Beispiel, was weiß ich, der eine hat so eine große Stampfattacke und dann kann man sich als Team eben überlegen, okay, dann nimm du doch die Magierin, die hat so eine Rückspulfähigkeit, wo dann die ganzen letzten 2 Sekunden, die wir Schaden ausgeteilt haben, quasi nochmal replayed. Das heißt, wenn du deine Spezialattacke machst und ich mache das Replay, dann machen wir quasi den doppelt. Ja, und dann kann man sich so ein bisschen absprechen, solche Geschichten. Und dann haben alle so eine Charakterklasse ausgewählt und dann landest du in Limgrave und es fühlt sich wirklich im ersten Moment an wie in Fortnite. Du wirst nicht aus dem Bus geschmissen, aber von so einem Greifvogel. Also alle hängen an so einem Adler und fliegen über der Map und dann kannst du dich da fallen lassen und dann bist du auf dieser Map, die zufällig generiert ist und die aber original aussieht wie Limgrave. Also du hast diese gleichen Elemente, da ist eine Kirche, da ist irgendwo eine Ruine und so weiter. Und da werden dann zufällig irgendwelche Mobs reingeschmissen und irgendwelche Bosse. Und dann hast du einen Tag Zeit, also das ist so circa 15 Minuten. Und wie bei Fortnite oder anderen Battle Royale Spielen wird der Ring, das wird dann so ein Acid-Regen, wird dann halt immer kleiner und läuft auf einen zufälligen Punkt auf der Karte zu. Du musst halt ständig dann auf die Map gucken, wo schließt sich der Ring, wo wird er kleiner, wo lohnt sich's vielleicht noch, können wir da schnell noch einen Abstecher machen, welchen Punkt suchen wir uns als erstes aus, gehen wir in die Kirche, um mehr Flask zu bekommen für Heilung oder versuchen wir irgendwie da einen kleinen Miniboss zu erledigen, damit wir mehr Erfahrungspunkte kriegen. Also das ist so ein bisschen hektischer als ein Elden Ring, dafür ist es aber auch extrem schneller. Also du hast das Gefühl, du schaust dir einen Speedrun auf 1,5 Geschwindigkeit auf YouTube an oder so, wenn du da rumrennst. Es ist irre schnell. Alle Charaktere haben so eine Parcours. Also du fühlst dich an wie bei einem Assassin's Creed. Du kannst überall die Wände hochklettern. Es gibt keinen Fallschaden mehr. Du kannst dich aus Ruinen von Bergen runterschmeißen, wie du lustig bist. Oh, wow. Wird sehr lustig, wenn man das eine Weile spielt und dann wieder zurück zu Elden Ring geht, wird man erstmal wahrscheinlich ein paar Mal sterben. Und dann sucht man sich so ein paar Spots, wo man denkt, da könnte es vielleicht ein bisschen Loot geben. Dann hast du das klassische Gameplay, wie bei Elden Ring auch. Also die Kämpfe fühlen sich nahezu identisch an, ein bisschen schneller halt so, weil du halt sehr viel mehr aktiv bist, hast halt diese Ultimates und die Attacken. Ne? Genau, du hast ein bisschen mehr Stamina, es ist sehr viel actionorientierter, aber es ist nicht leichter. Also das passiert hier ganz genauso auch, dass wir sind in die erste Kirche reingerannt, waren irgendwie 7, 8 so Zombie-Gegner, haben uns erstmal alle gegrillt und wir sind einfach sofort gestorben und wir so, okay, also doch ein bisschen vorsichtiger, bisschen koordinierter vorgehen und es ganze Ding ist dann aufgebaut in 3 Tage. Also wie gesagt, du hast diesen ersten Tag, der dauert eine Viertelstunde und da kommt dann der erste Boss. Also wenn der Kreis sich dann geschlossen hast, hast du halt so ein kleines Areal, so, keine Ahnung, so fußballfeldmäßig und da kommt dann ein erster Boss, der ist dann auch zufällig, kann ein Bekannter sein aus den Spielen oder eben halt auch einer von den neuen Bossen. Und wenn du den erledigt hast, dann öffnet sich dieser Ring wieder und dann hast du nochmal einen Tag Zeit, nochmal zu leveln, nochmal besseres Loot zu finden. Dann kommt der zweite Boss und wenn du den erledigt hast, dann kommt sofort der Tag 3. Das ist dann der Oberboss, den man vorher schon ausgewählt hat, der dann ein bisschen länger dauert. Der dauert dann auch nochmal so eine circa 15 bis 20 Minuten und auf den arbeitet man halt komplett hin. Wenn du davor irgendwie stirbst, ist das kein Problem. Solange irgendeiner aus dem Dreierteam noch am Leben ist, kannst du wiederbelebt werden, indem deine Kumpels und Freundinnen einfach auf dich draufhauen. Also wir haben ja gelernt, nicht auf Leute treten, die auf den Boden liegen. Hier müssen wir es. Ja, ordentlich draufdreschen, was dann auch ganz cool sein kann. Wir hatten dann so Momente, 2 von uns sind beim Boss gestorben. Dann lagen wir recht nah beim Boss, was sehr blöd ist zum Wiederbeleben, weil du dann halt draufkloppen musst. Also was macht die dritte Person dann? Zündet ihre Ultimate-Attacke, so eine riesen Stampfattacke, schwingt sich in die Lüfte, fällt senkrecht auf den Boss runter, macht unglaublich viel Schaden und wir beide stehen sofort instant wieder auf, weil wir ja den Schaden auch mitgekriegt haben. Solche Kleinigkeiten, solche Gimmicks kann man dann irgendwie halt nutzen. Und erst wenn alle 3 aus dem Team tot sind, dann ist quasi der Tag vorbei und dann spawnst du halt wieder. Ja, wenn das beim Boss 1 und Boss 2 passiert, spawnst du halt wieder woanders, darfst dann ein bisschen Strafe zahlen, also kriegst halt die Erfahrungspunkte nicht. Und dann machst du weiter, wenn du bei Boss 3 als Team stirbst, dann bist du raus. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Mhm. Und Roguelike-mäßig ist es so, dass du halt immer mit einem Level 0 Charakter anfängst und du musst eigentlich nur noch zu diesen, wie heißen die Bonfires in Elden Ring, die Lagerfeuer?
Orte der Gnade.
Ja, genau. Die musst du finden und da levelst du dann automatisch. Also du gehst da hin und sagst, hier, ich habe irgendwie 8000 Erfahrungspunkte gesammelt und dann sagt er dir halt, okay, dafür kriegst du 2 Level-Ups. Dann macht's bling, bling und du wirst halt besser. Und du musst so, die haben uns so gesagt, so versucht so bis Level 10 zu kommen, wenn ihr dann beim Boss seid, weil deine Werte werden halt automatisch besser, je nachdem, welchen Charakter du ausgewählt hast. Du verlierst keine Zeit mehr mit Skillen. Du kannst jede Waffe benutzen. Also du kannst auch als Magier ein schwere Axt oder was aufheben. Aber es bietet sich natürlich an, dann da auch diese Zauberstäbe zu finden und die passenden Waffen sich untereinander aufzuteilen. Aber du bist eigentlich relativ frei. Du kannst machen, was du möchtest. Aber deine Charakterwerte begünstigen natürlich typisch Elden Ring auch bestimmte Waffenarten und wegen Dexterity und so weiter und so fort. Mhm. Genau, der Loot, es fühlt sich sehr looten und leveln an dadurch, also Trant wird sich freuen. Es ist genau das halt auf looten und leveln ausgelegt und dadurch, dass die Welt bleibt relativ konstant, sie haben uns nicht genau gesagt, wie oft sich diese Welt ändert, also wir sind gestorben, gestorben, gestorben und hatten dann immer wieder die gleiche Welt und dann irgendwann urplötzlich nach dem 4., 5. Run war dann so ein Map-Change. Also ich vermute mal, dass das so ähnlich funktioniert wie bei Multiplayer-Spielen, dass man so eine Map-Rotation hat, wo dann, was weiß ich, alle 2 Stunden die Welt neu zusammengewürfelt wird. Das waren dann immer noch die gleichen Versatzstücke, aber halt anders angeordnet, sodass man sich wieder ein bisschen neu orientieren musste. Okay, dieser eine Dungeon, da waren wir schon, da war der Boss, aber der ist jetzt woanders und gut, lass uns doch mal hier versuchen, da lang zu gehen. Ist sehr viel Absprache auf jeden Fall nötig.
Sieht es denn dann immer aus wie Limgrave oder bedienen sie sich da auch anderen Assets?
Ich hoffe mal, dass da noch mehr dazukommen. Jetzt in der Preview, die wir gespielt haben, war das nur Limgrave als Biom sozusagen für den ersten Boss. Ich gehe sehr stark davon aus, dass halt jeder Boss sein eigenes Biom hat. Ja. Weil das wäre ja total verschenkt, wenn jetzt das ganze Spiel für 40 Euro voll. Nur in diesem super kleinen Limgrave spielt. Dafür ist die Elden Ring-Welt ja viel zu groß. Das haben sie jetzt noch nicht verraten. Das ist jetzt auch im Network-Test. Der Network-Test ist genau das, was wir gespielt haben, also nur diese erste Welt. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir dann halt, wenn du den zweiten Boss auswählst, dass du dann halt in einem anderen Bereich von Elden Ring unterwegs sein wirst.
In den oder genau. In den Schneewelt oben.
Also alles andere würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre.
Ja. Also bei der Ankündigung habe ich mich ja durchaus gefreut, mehr Elden Ring und dann vor allen Dingen nicht diesen Hassle zu haben, einfach mich mit meinen Freunden zu verbinden und immer eine Glocke irgendwie zu bimmeln, wie bei Bloodborne oder sowas. Das war ja immer ein bisschen obskur beziehungsweise sperrig. Das, was du jetzt beschrieben hast, klingt für mich aber dann doch sehr stark nach einem Remix aus PUBG, Fortnite und vor allem Apex Legends. Also da sehe ich die meisten Parallelen. Und ich weiß, das kann man natürlich so machen. Klingt für mich jetzt irgendwie aber seelen- und einfallslos. Wir machen den Apex Legends und nehmen halt den Elden Ring Skin. Kannst du vielleicht da meine Furcht noch ein wenig nehmen und irgendwas sagen, was so super Elden Ringig ist?
Nee, es ist wirklich genau das. Es ist Apex Legends Battle Royale mit Elden Ring Skin. Es fühlt sich, also es klingt jetzt fieser, als ich es meine. Es fühlt sich beim Spielen an wie eine sehr hochwertige Multiplayer-Mod, die eine Fan-Community oder sowas gemacht hat, die halt unbedingt Elden Ring Multiplayer machen wollte. Ich meine das gar nicht abwertend, aber es fühlt sich halt bisher, was ich jetzt gesehen habe, nicht so wirklich nach einem eigenständigen Spiel an, sondern man hätte das jetzt auch als Free-to-Play-Modus für Elden Ring releasen können. So, ja? Also ich finde die Entscheidung ein bisschen komisch. Also ich finde es einerseits sehr cool, dass Bandai Namco gesagt hat, okay, macht, was ihr wollt, From Software, wir geben euch den Freifahrtschein, wenn ihr das machen wollt, okay. Und wenn From Software kein Service-Game machen will und nicht in diesen Free-to-Play-Welt reintauchen will, ist es ja erstmal zu beloben. Also ist ja toll, dass sie das so machen. Ich sehe allerdings nicht so wirklich, dass das Spiel als 40-Euro-Titel so für sich funktioniert, weil wer ist denn die Zielgruppe für dieses Spiel? Ich verstehe das nicht so ganz. Die Leute, die Elden Ring spielen, so wie du, ja, aber die holst du halt eher mit einem kostenlosen DLC ab für Elden Ring und dann verkaufst du halt Elden Ring und dann haben sie beides. So, aber die Elden Ring-Leute, die halt diese Elden Ring-Experience wollen, die haben wahrscheinlich eh noch mit Shadow of the Erdtree zu tun und die wollen ja nicht so richtig dann diese Apex Legends-Welt erleben. Und es macht Spaß. Also wir waren alle vor Ort, da waren Leute dabei, die sehr extreme Elden Ring-Fans sind. Da waren auch Leute dabei, die zum ersten Mal Elden Ring gespielt haben und so weiter. Und wir halt alle Spaß damit. Also durch die Bank, ich habe mit allen gesprochen, die da waren. Alle fanden es cool, alle hatten Spaß und alle wollen auch weiterspielen. Es ist schon sehr, sehr gut, weil es macht so eine, es hat so eine Sogwirkung, zu dritt dann auch eben so dieses Gefühl zu haben, oh, wir schaffen das und komm, wir gehen hier mal lang und wir erkunden diese Welt noch und guck mal, was wir hier gefunden haben. Und ja, endlich habe ich jetzt irgendwie diese Kombo. Und auch die Elden Ring Wikis werden voll sein mit welche Charakterklasse, mit welchem Ulti passt besonders gut zu welchem Boss und so weiter. Ja, also da wird schon auch eine Community entstehen. Aber es ist halt schon eine sehr eigene Experience. Und ich glaube, es wäre tatsächlich halt besser gewesen, das zu öffnen und allen erstmal so zum Schnuppern zu geben, so schaut her, das ist ein Experiment, wir probieren was, aber das ist halt eine Multiplayer-Mod für Elden Ring und das, ich hätte halt eher darauf gesetzt, weiterhin Elden Ring zu verkaufen, als da jetzt ein eigenes ständiges Spiel draus zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt.
Also viele Elden Ring-Fans sind trotzdem, glaube ich, sehr neugierig. Also ich sehe es bei mir selbst, ich bin auch so bei dem Spielkonzept, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ich habe auch gleich noch eine ganz wichtige Frage, aber ich glaube, die Neugierde ist schon sehr stark da und gerade weil eben auch der Name Elden Ring dran hängt, das verkauft auch einfach gut. Ich sehe schon das Problem und ich finde auch so, die Einstiegshürde von 40 Euro ist gar nicht so knapp, je nachdem, wie nachher eben das Spiel ausfällt und wie lange einen das fesselt. Und ich bin auch einfach nicht so der Fan von Zeitdruck. Ich glaube, das ist so mein größtes Problem bei Night Rain. Aber also, ich bin schon wahnsinnig neugierig und ich finde auch, dadurch, dass es ja auch eher PvE ist, ne, ihr hattet jetzt ja viel so Apex Legends und Co. Rangezogen, dadurch, dass es aber eben um die Komponente geht, wir spielen gemeinsam gegen KI-Gegner, hat es auch noch mal einen anderen, fühlt sich, glaube ich, anders an. Also ich hoffe, dass ich heute mal in den Netzwerktest reinspielen kann, aber ich stelle mir das schon noch mal eine ganze Ecke anders vor. Bin aber sehr gespannt drauf. Eine Frage, die ich da noch habe, ist, und das ist, glaube ich, so mein großer Knackpunkt. Ich habe schon gesagt, Zeitlimit ist bei mir schwierig. Aber gibt es denn irgendeine Art von Progression? Also, wenn ich das schaffe, diesen einen Boss am Ende dieser drei Tage zu besiegen, was ist meine Belohnung? Weil wenn ich immer wieder bei Null anfange, habe ich ja keine Motivation durch Level-Ups, durch Equipment, sondern nur, ich schalte weitere Bosse frei? Oder was ist da die Motivation?
Die Belohnung ist die Freundschaft, die wir auf dem Weg geschlossen haben, Sebastian.
Das reicht mir nicht, Manu, bin ich ganz ehrlich.
Wir haben nicht richtig Antwort darauf gekriegt, auf dem okay. Event. Wir haben aber gesehen, es gibt, ähnlich wie dieser Roundtable, ist auch so ein Roundtable da, wo du halt so einen Außenhof hast, wo du die verschiedenen Klassen ausprobieren kannst und wo du mit NPCs sprechen kannst, bevor du dann ins Spiel einsteigst in den ersten Tag. Und da gibt's auch so einen Händler, der mit so einer Währung arbeitet, die du halt pro Run dann kriegst. Aber was man damit machen kann, haben sie uns noch nicht verraten wollen. Es gibt, nach jedem Run kriegst du halt so Belohnungen. Also wenn du es geschafft hast oder auch nicht, kriegst du halt unterschiedlich starke Belohnungen. Und die sind dann so, sind irgendwie wie so Dracheneier oder irgendwas. Und die kannst du dann so einsetzen in die Klassen. Jede Klasse hat 3 so Slots. Und da kannst du dann diese, ja, wie so Rubine oder Steine, so kleine Buffs einsetzen. Also das war eine der Progressionsgeschichten, aber die hatten wir nach 3-4 Runs, hattest du eigentlich genug davon. Wahrscheinlich gibt es da auch seltenere oder bessere oder so. Und da gab es eben halt die Option, Dinge, die du nicht brauchst, dann eben zu verkaufen für diese Credits. Aber wir konnten bei dem Händler halt noch nichts kaufen. Und ich bin sehr gespannt, was sie da anbieten, weil das war, so wie ich es gesehen habe, die einzige dauerhafte Progression. Und ich weiß halt nicht, wie es aufgebaut sein wird, ob du dann damit vielleicht einfach die nächsten Bosse freikaufen musst sozusagen mit der Ingame-Währung. Also es gibt keine Inner-Purchases mit Echtgeld, sondern halt nur eben diese Währung. Vielleicht muss man die neuen Charakterklassen damit freischalten, vielleicht auch die Bosse. Aber das fände ich auch ein bisschen enttäuschend. Aber es ist jetzt nicht das klassische Roguelike, wo du erst wie bei Dead Cells irgendwie die besseren Waffen oder so freischaltest. Das habe ich da nicht gesehen. Könnte natürlich auch sein, aber das wird der Network-Test jetzt auch nicht verraten. Das wissen wir dann tatsächlich erst am 30. Mai. Das ist jetzt der Release, haben sie jetzt angekündigt. Wenn jetzt der Plattform-Test, der Network-Test vielleicht nicht auch dazu führt, dass sie sagen, okay, wir haben doch zu große Serverprobleme. Das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, weil der erste Tag hat jetzt ja so gar nicht funktioniert. Aber das, was wir da vor Ort gesehen haben, lief sehr stabil und lief auch rund. Ein, zwei Abstürze, haben sie gesagt, gab es am Tag davor, wo die UK-Kollegen da waren. Bei uns gab es es gar nicht. Aber wir hatten ja auch eine sehr kleine Gruppe von Leuten auf den Servern. Der Network-Test ist auch dafür da, die Last zu testen. Also da würde ich mir jetzt erstmal nicht zu viel Sorgen machen. Aber ja, wie die Progression dann aussieht, das wird sehr wichtig sein, weil gerade bei einem Titel, der dann halt 40 Euro kostet oder 120 in der Vollversion. Also da gibt es dann natürlich auch wieder eine Collectors Edition mit Statue und so weiter und so fort. Da muss dann schon mehr drin sein, finde ich.
Wir haben ja vor einem Monat das sehr ähnliche Spielprinzip bei Hyperlight Breaker ebenso besprochen. Es gibt also Studios, die Alternativen anbieten. Es gab in der Vergangenheit Studios, die ganz große AAA-Versuche gemacht haben, ein eigenes Universum, um das gleiche Spielprinzip zu machen. Ich finde es irgendwie faul oder gemein von Bandai Namco, sich zu sagen, okay, wir haben halt eine der größten IPs, wir machen jetzt halt einfach das auch, aber packen halt Elden Ring drauf, damit die Augen auf uns gerichtet sind. Das finde ich erstmal irgendwie so ein bisschen lazy. Ich möchte schon noch über dieses Genre reden, weil es ist ja offensichtlich nicht in der Krise, sondern alle versuchen noch da reinzukommen, weil es damit so viel Geld zu machen gibt. Welche Vertreter machen damit viel Geld? Vor allen Dingen Fortnite und PUBG und das angesprochene Apex Legends. Aber die sind halt alle free to play. Und es ist auf der anderen Seite halt schon cool zu sagen, wie auch das bei Concord ja gemacht wurde, wir verkaufen das Spiel lieber für einen festen Preis von 30, 40 Euro und dann gibt es halt keine In-App-Purchases. Wenn Night Rain jetzt doch für 40 Euro nicht der versprochene Erfolg wird, ist auch hier wieder natürlich am Ende der Ausweg, ja, dann machen wir halt doch die Sachen, dass wir Hüte verkaufen und Roben und Waffen mit besonderem Glanzeffekt und dann lassen wir euch das halt 1,99 kosten. Macht Valve ja auch so mit Left 4 Dead und allen anderen ähnlichen Live-Services-Games. Hat es für dich schon eher den Live-Service-Charakter gehabt beim Anspielen? Kann man dazu noch gar nichts sagen? Oder, also findest du, es ist 30, 40 Euro wert, nur um Multiplayer spielen zu dürfen?
Na, es ist halt mit einem Boss jetzt schwer zu sagen. So wie das, was wir gesehen haben, würde ich sagen, nein. Aber wenn da 8 Bosse drin sind und dann eben halt auch diese Charakterklassen sich unterschiedlich spielen, steckt da schon ordentlich viel Spiel drin. Also allein die 3 Charakterklassen, die wir gespielt haben, es waren 4 hatten wir zur Auswahl, also die waren schon so komplex und auch unterschiedlich zu spielen. Allein die Magierin hat ein komplett neues Magiesystem. Du musst dann immer erst so Energie abziehen von den Gegnern. Und wenn du drei unterschiedliche Energien, also Feuer, Eis und keine Ahnung was, abziehst, dann hast du einen stärkeren Kombospruch, den du dann abfeuern kannst. Also da steckt schon ordentlich Spiel drin und auch viel zu entdecken. Und dann eben halt auch mit 8 Klassen und eben den ganzen Biomen und 8 Bossen ist es auf jeden Fall 40 € wert. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das ist auch der Spielspaß. Da wirst du ordentlich viele Stunden reinstecken können, wenn du mit diesem Game-Konzept etwas anfangen kannst. Und es kommt halt noch dazu, es klingt ja so ein bisschen wie so ein Asset-Flip-Game, weil sie halt ihre ganzen bestehenden Inhalte jetzt einfach halt remixen. Aber was halt auch cool sein kann, gerade für so Leute wie Sebastian oder so, das ist halt quasi jetzt die Öffnung zum FromSoft-Multiversum. Weil man in dem Trailer hat man ja auch schon Bosse und Gegner aus Dark Souls und so gesehen. Also ich glaube, dass sie da jetzt dann halt auch sehr viel mit ihren eigenen IPs spielen können. Und wenn du dann halt irgendwie einfach so diesen Nostalgie, nenne ich es jetzt mal, Effekt hast, dass du dann da hinkommst und auf einmal ist da halt Überraschung, ein Dark Souls-Boss in deinem Elden Ring-Multiplayer-Spiel, was halt so eine What-If-Geschichte erzählt, das ist halt auch wieder cool. Also da profitieren sie ja auch davon, dass sie dann halt so eine große Fankultur um ihr Spiel haben, die sie halt vergöttert und verehrt. Und die verärgerst du ja nicht damit, dass du alte Assets bringst, sondern du freust dich ja dann eher darüber, dass du jetzt diese ikonische Bossfigur da irgendwie gelegt hast in Elden Ring. Also
können wir Artorias the Abysswalker in Elden Ring auf einmal mit seinem Hund besiegen? Das ist natürlich schon die spannende Frage, ja. Was ich natürlich, also PvP gibt es gar nicht. Es ist immer, das ist natürlich eigentlich eine verpatzte Chance, weil PvP ja so nervig dabei ist, dass du dich halt in Elden Ring immer erst als Gruppe zusammenfinden musst, dann diese Items benutzen musst, damit du als Gruppe da bist. Und PvP ist ja geil in Elden Ring. Was ich mir so ein bisschen halt auch von Nightreign gewünscht hätte, ist diese PvP-Sektion nochmal clean ausgelagert zu haben, damit ich einfach sagen kann, hier ist meine Gruppe, jetzt lass uns da mal gegeneinander kämpfen. Das ist genau das, was in Elden Ring noch nicht so gut funktioniert, wie ich es gerne hätte vom Komfort her.
Ich meine, der Network-Code ist jetzt ja da. Wie gesagt, wir kennen ja jetzt nur einen ganz kleinen Teil von dem Spiel. Vielleicht ist es ja jetzt die große Überraschung zum Release, dass es dann auch eine Welt gibt, wo man sich zum PvP treffen kann. 3 gegen 3 oder so.
Ja, das
was
gut.
Auch noch nicht klar ist, wie das alleine funktioniert. Also da arbeiten sie wohl noch dran. Man wird es wohl auch alleine spielen können. Das haben sie uns bestätigt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber kommen dann da 2 Bots, die einem helfen? Und dann hieß die erste Antwort, ja, wahrscheinlich mit 2 Bots. Und jetzt auf einmal hieß es, nee, vielleicht doch nicht. Also das ist, ich meine, das Spiel kommt jetzt schon im Mai raus. Also keine Ahnung, das gab es keine klare Antwort, wie jetzt, ob man auch allein oder zu zweit spielen können. Also wie gesagt, allein soll wohl gehen, dann wahrscheinlich ganz alleine. Aber das stelle ich mir zu schwer vor. Dann müssen sie halt die Gegner irgendwie auch gut skalieren, weil ohne das Wiederbeleben ist es halt extrem schwer gewesen, weil es waren halt echt Übermengen an Gegnern. Aber vielleicht skalieren sie das dann einfach runter. Zu zweit wäre natürlich auch spannend, ob es dann einfach mitskaliert oder ob die dann wirklich mit Bots arbeiten. Müssen wir alles noch sehen.
Ja, gerade viel Pärchen. Ja, ich glaube, Dieses Duo, dass es als Duo noch spielbar ist, das wäre ein sehr wichtiger Aspekt, der umgesetzt werden sollte, damit es noch mehr Erfolg hat bei der Zielgruppe. Wurde irgendwas gesagt zu dem Developer? Ist das wirklich das Team, was auch Elden Ring gemacht hat? Oder gab es da jetzt einen kleinen Split innerhalb von From Software?
Nee, es waren Leute von From Software vor Ort. Es ist schon ihr hauseigenes Ding. Ja, wird es nicht extern vergeben oder so.
Ich glaube, es wurde nur darüber gesprochen, dass eben der Hidetaka Miyazaki da jetzt nicht federführend ist bei dem Nightreign. Ja, aber ey, keine Ahnung, ich bin da, glaube ich, ein bisschen positiver eingestellt. Wer mag euch jetzt nicht überraschen, aber ich finde schon das spannend, dass sie einfach mit dieser Marke und mit ihrem Spielsystem eben so experimentieren. Erinnert mich so ein bisschen an die Arcane-Spiele, weil bei Prey hatten sie doch auch so ein, ich bin jetzt nicht der große Arcane-Fan, aber da haben sie doch auch so ein Roguelike war es ein DLC oder so rausgebracht, den auch so zumindest die Presse sehr gefeiert hat. Und so ähnlich, finde ich, könnte das halt hier auch sein, dass man sich halt denkt, boah, das passt total gut oder das bringt diesem ganzen Spielsystem noch mal eine frische Note rein. Und ich finde, From Software versteht das eh ganz gut. Also, dass sie sich nicht nur auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern wirklich auch immer sich wieder neu überlegen, okay, wenn auch nur in Nuancen, wenn man sich jetzt ein Sekiro anschaut oder ein Bloodborne, so wie verändern wir das Spielsystem? Und ich finde, hier gehen sie noch mal einen größeren Schritt, weil sie halt das Ganze drumherum umkrempeln. Und ja, ich finde es spannend, selbst wenn das Experiment scheitert. Ich verstehe es, auf einer Business-Seite macht man sich's natürlich ein bisschen einfach, weil man sagt, okay, wir haben da einen Elden Ring, das verkauft sich wie Bolle, natürlich machen wir da jetzt noch mehr mit. Das verstehe ich schon auch. Aber ich glaube, dass da, oder hoffe zumindest, dass da ein bisschen mehr drin steckt und ein bisschen mehr Überlegungen und bin da eigentlich ganz positiv eingestellt.
Du sprichst von Moon Crash, um das noch kurz zu erweitern.
Ja,
ne?
Genau.
So genau. Ist das ist ein wirklich hervorragender Prey-DLC, der alles ganz anders gemacht hat. Das war allerdings als Zusatzding dann halt zu Elden, also es wäre jetzt so, als würde man Elden Ring kaufen und dann das andere dazu, also es ist eigentlich das Gleiche, nur dass man Moon Crash nicht ohne das Hauptspiel haben konnte. Ja, okay.
Also ich habe Bock, ich werde es auf jeden Fall spielen, mir hat das sehr gut gefallen, Night Rain, um das jetzt noch abzuschließen. Ich will auf jeden Fall in diese Night Rain Welt eintauchen und da mehr entdecken, hat sehr viel Bock gemacht.
Da bin ich dabei. Das sollten wir zu dritt machen, wenn es rauskommt, finde ich.
Ja, sehr gerne.
Das klang nicht überzeugend.
Nein, mit euch spielen ist immer geil, aber das ist halt, das hat halt jedes Multiplayer-Game, dieses Argument. Wir könnten auch endlich mal dieses Valve-Dota mal zu dritt spielen. nicht Dota, sondern halt dieses Ego-Shooter-Ding, was sie jetzt gerade haben, was da immer noch.
Ja, aber es geht um die Freundschaft, ja? Michi.
Ja,
ja, eben. Ja. Das ist doch viel wichtiger als alles andere. Auch als Progress.
So, kommen wir zu den News. versammeln. Es gab eine State of Play und die war nicht so von so vielen Highlights gespickt, wie ich mir das gewünscht hätte. Was hat euch denn überzeugt? Manu, was war dein Highlight bei der State of Play? Wir haben viel Standardkram gesehen, so ein Remastered von Days Gone, was ich auch schon wieder krass finde, dass es nach nicht mal 10 Jahren noch ein Remastered von irgendwas gibt. Wir haben einen DLC zu Lies of P gesehen, das Overtüre heißt, braucht man das Hauptspiel für. Sah dafür aber sehr, sehr wild aus. Wir haben Onimusha zum ersten Mal gesehen. Was war dein Highlight, das Neue?
Also mein Highlight war, glaube ich, endlich was mehr von Helles Ast zu sehen. Das fand ich sehr, sehr schön, auch wenn es sehr nach Kojima aussieht, aber dann doch irgendwie anders. Das war ja so ein bisschen in der Versunkenheit verschluckt, das Helles Ast. Dass es jetzt doch noch da ist, fand ich sehr schön. Ansonsten war ich sehr underwhelmed. Ich finde es schön, Blueprints auch für andere Konsolen zu sehen. Das habe ich ja auch schon angespielt bei dem Preview-Event. Da freue ich mich sehr drauf, aber dafür habe ich jetzt auch keine State of Play gebraucht. Und mein Highlight war natürlich das neue Spiel von Hausmarke. Das war natürlich dann auch der Kick raus, hinten zu sagen, one more thing. Aber das war natürlich schon sehr speziell. Also Hausmarke hat das neue Spiel Saros angekündigt, aber nur mit so einem Cinematic-Trailer. Aber es war ganz klar, das wird halt gameplay-mäßig wieder an ihrer Formel jetzt anschließen, mit der sie so viel Erfolg gehabt haben. Wird dann aber ein eigenständiges Universum und so. Aber hätte ich gern mehr noch von gesehen als nur einen Cinematic-Trailer und dann auch natürlich, ja, kommt erst 2026. Aber wenn Hausmarke dran steht, dann finde ich, bin ich da immer voll dabei. Aber das war auch schon so das einzige Highlight, fand ich. Also der Rest, fand ich, war sehr durchwachsen.
Saros sah am Anfang aus wie Death Stranding, weil es auch wieder so eine Beach ist und er wacht da so auf. Und dann sieht man den Hauptcharakter, guckt dahinter, dann sieht es auf einmal aus wie Dune. Ja. Da war ich sehr, sehr verwirrt. Dann kommt aber halt, ja, in dem sehr coolen Trailer eindeutig die Partikeleffekte und ein Kugelhagel auf uns zu. Da wird Hausmarke schon überzeugt. Ich bin ein großer Fan von deren PS5-Spiel, das mir Returnal. Das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch weil es einen coolen Storyflip hatte und das in einem eigentlich so einem Roguelite. Ja.
Generell Hausmarke finde ich, die sind, also das sind, also mich freut das so wahnsinnig doll, weil ich mochte auch schon immer, die kommen ja eigentlich so aus dem Arcade-Bereich, ne? Die haben ja dieses Resogun gemacht, was so meine PS4-Anfangszeit gerettet hat und was ich ganz, ganz toll finde. Was haben sie noch gemacht? Nex Machina.
Und davor dieses Spiel mit dem Planeten, wie hieß das denn nochmal, wo man um den Planeten rumgeflogen ist, das war auch ganz hervorragend.
Genau, und das haben die so drauf und es war so traurig, dass sie halt irgendwann sagen mussten so, ey, das führt uns nicht mehr zum Erfolg, so, denen geht's nicht so gut, die stehen nicht so gut da, wo man schon kurz fürchten musste, okay, die müssen jetzt komplett schließen. Und dann kommen sie halt mit Returnal um die Ecke, was halt vom von der Produktionsqualität einfach noch mal wahnsinnig viel größer ist. Und dann funktioniert es auch noch so hervorragend. Deshalb bin ich, also ich freue mich wahnsinnig. Und auch dieser kleine Wink einfach nur, dass da im nächsten Jahr vielleicht schon das nächste Spiel von denen kommt, das freut mich einfach grundsätzlich sehr, weil das sind fantastische Spiele, die sehr so auf einer Gameplay-Ebene einfach fantastisch funktionieren. Und ja, ich habe richtig Bock. Das wird toll.
Stardust, Super Stardust, Super Stardust
ja,
HD.
Stimmt.
Und Super Stardust Delta auf der PS Vita. Alles hervorragende Spiele.
Ja. Könnt ihr euch noch an Outland erinnern? Das ist Metroidvania mit diesen Rot-Blau-Farben, die man immer so switchen musste. War auch super. War auch
super gut.
Die haben so viele tolle Spiele, die echt verkannt sind. Aber freut mich echt, dass die jetzt da so zum Erfolg kommen.
Ja. für Sony wichtig war, glaube ich, auch, oder zumindest für Gearbox wichtig, war natürlich auch jetzt ein Release-Datum für Borderlands 4 zu haben. 22. September kommt es jetzt raus. Ich fand den so nervig, diesen Randy. Der ist ja eh nervig, aber die beiden Randys, die dann da saßen, die so overacted haben, das war wirklich furchtbar anstrengend. War zum Glück
aus nicht
so lang.
Aus einer anderen Welt, aber ja. Unangenehm geblieben, ja.
Aber immerhin 22. September, ja.
Bei Borderlands frage ich mich auch immer, also ich bin tatsächlich so in der Anfangszeit ein total großer Borderlands-Fan gewesen, weil ich so das Spielprinzip einfach frisch fand und also vor allen Dingen witzigerweise der erste Teil, den habe ich sehr, sehr viel gespielt. Aber das hat mich im Laufe der Zeit einfach wahnsinnig verloren, weil ich finde, da passiert so wenig. Mhm. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Und ich bin mir einfach auch nicht sicher, okay, was erwarte ich denn jetzt von Borderlands 4 außer ein Grafik-Update? Also ich bin dem nicht mal negativ gegenüber eingestellt. Ich frage mich halt nur, okay, was wollt ihr denn machen, dass das sich jetzt auch wieder frisch anfühlt?
Es sieht so uninspiriert aus, finde ich. Also ich bin ganz bei dir. Borderlands 1 und 2 habe ich geliebt. Und beim dritten habe ich schon gemerkt, das ist komplett ausgeleiert, die Formel. Es funktioniert nicht mehr. Und dann hat ja die Welt selber, fand ich immer noch cool. Also die Adventures von Telltale sind fantastisch. Und meine Lieblings-Telltale-Adventures. Und aber der vierte gibt mir so gar nichts, obwohl ich die ersten zwei Teile so sehr gerne gespielt habe und auch in die Welt investiert bin. Aber das ist, das nichts daran sieht irgendwie frisch oder kreativ aus, finde ich. Das ist so more of the same. Und
ja, das wirst du über Elden Ring Nightreign in 10 Jahren dann vielleicht auch sagen. Nur ist da halt die Frage. Das ist halt, aus Borderlands hätte man spätestens nach Teil 2 eigentlich ein Live-Service-Game machen müssen, damit es irgendwie eine komplette, ein Komplettziel irgendwie gibt, dass es immer wieder erweitert wird. Wenn du aber das Gegenteil machst, was sich ja oft viele Leute wünschen, die dann sagen, nee, ich mag aber keine Live-Service-Games, ich will so nummerierte Dinge haben und einzelne Sachen, die abgeschlossen sind. Das ist ja eigentlich genau das, was sie jetzt hier machen mit Borderlands 3 und 4. Ja. Und damit ist man auch wieder nicht zufrieden.
Ja, aber also schau dir doch mal Doom an.
In der Branche gerade einen riesen Twist.
Aber schau dir doch mal Doom an, wie Doom sich jedes Mal neu erfindet. Es ist einfach nur ein Shooter gegen Dämonen. Und jede Version, die jetzt gerade rauskommt seit dem Reboot von Doom, hat ein komplett anderes Gameplay, aber bleibt sich trotzdem sich selbst treu. Und das schafft Borderlands nicht. Also das, finde ich, ist halt
Das ist dran aber auch ein Singleplayer-Spiel. Borderlands ist primär eigentlich ein Spiel, was du mit bis zu 1, 2, 3 anderen Freunden zusammen durchspielst. Und dann darf die Story halt auch nicht zu krass sein. Und auch die Änderungen, klar, man müsste sich irgendwie eigentlich wenigstens eine krasse Gameplay-Änderung pro Teil wünschen dürfen.
Aber trotzdem ist es ein Singleplayer-Spiel. Also natürlich kann man es im Koop spielen und die sind auch ideal dafür gemacht, aber natürlich ist es halt auch ein Singleplayer-Experience. Also da war schon viel Story drin in den ersten zwei Teilen. Das ist jetzt nicht, würde ich jetzt nicht so stehen lassen.
Vor allen Dingen Teil 2, also ich finde, zu der Zeit hat es halt auch wahnsinnig davon gelebt, dass es gut und witzig geschrieben war und halt irgendwie echt Charme hatte. Und das haben sie aber nur gefühlt, also ich habe Teil 3 ehrlich gesagt auch nicht lange gespielt, haben sie gefühlt einfach verloren. Ich finde, die haben diese Marke so super in die Länge gezogen durch diese ganzen, was gab's denn da, Pre-Sequels, Tiny Tinas, hast du nicht gesehen, die 38 DLCs, die sie immer am Ende von diesen Spielen noch anbieten. Und irgendwie, ja, da drin haben sie irgendwo so ihren Kern verloren, habe ich das Gefühl.
Die Marke ist ja sehr vergleichbar mit Diablo. Eigentlich ist es ja Diablo als Ego-Shooter. Ja. Und wenn ich jetzt halt überlege an Diablo 1, was hat einen denn dann, das war dann halt noch die Atmosphäre, die einen da komplett durchgezogen hat. Diablo 2, würden glaube ich auch viele sagen, ist schon ausgelegt eigentlich auf Multiplayer, dass man es dann mit mehreren spielt. Klar funktioniert es auch als Singleplayer-Spiel, aber wenn ich das mal mit Wertungen so untermauern möchte, für viele sind halt Diablos und genauso im Borderlands Singleplayer eher so ein 75%-Spiel und im Multiplayer dann halt bis zu 85-90%, um das mal so ganz klassisch Deutsch-Videospiel bewertig irgendwie einzusortieren. Die Einzelspielererfahrungen sind schon deutlich schlechter.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum Sebastian und ich jetzt vom Dreier und Vierer eher abgeturnt sind, weil wir halt die ersten beiden Teile eher wegen der witzigen Geschichte und der Welt gespielt haben. Ich glaube, da sind wir halt eher die, die sich dann verloren haben, als es mehr auf den Multiplayer raus ist. Es ging mir mit Diablo aber auch so. Also ich fand die Diablo Singleplayer Experience am Anfang auch besser und bin dann nicht so sehr in den Multiplayer rein. Und ja, ich glaube, das ist eine passende Erklärung dafür.
Obwohl ich auch sagen muss, also für mich hat das an Charme verloren, aber wo Michi das er gesagt hatte, ne, dass Borderlands vielleicht diesen Weg zum Service-Game hätte machen sollen, dass, wenn ich jetzt zurückdenke, tatsächlich ein Destiny für mich Borderlands abgelöst hat. Nicht vom Stil, nicht von der Erzählung, aber so vom Spielerischen her war das alles, was ich brauchte. Und Borderlands war mir dann relativ egal. Deshalb finde ich diese, also weiß ich gar nicht, ob ich es unterschreiben würde, aber ich glaube einfach, dass Borderlands, die brauchen ein bisschen mehr als nur einen neuen Anstrich und eine neue Geschichte, sondern da muss einfach ein bisschen mehr passieren vielleicht. Ist auch eigentlich erfolgreich sind sie noch.
Ja, aber eigentlich witzig, dass sie das halt nicht gemacht haben. Das daraus ein Live-Service-Game zu machen, wird halt auch super zu dem Developer und den Leuten da hinten, die halt sehr auf das Monetäre auch achten und dass sie genügend daran verdienen, hätte ja total Sinn ergeben. Ja, spannend, spannend. Sonst noch irgendwas? Wir haben Dreams of Another gesehen, ja. Das von Pixel Junk, das neue Spiel. Pixel Junk, auch ein Developer, der mir sehr am Herzen liegt. Die haben mit dem, ach, jetzt will ich Monster Hunter sagen, so heißt es aber nicht. Pixel Junk Monsters heißt es. Ja, genau. Da habe ich mit dem 2D-Teil über 200 Stunden im Koop verbracht. Da kann man so geil immer wieder min-maxen und die Levels rausknobeln. Und eigentlich alle Spiele von Pixel Junk sehr, sehr geliebt. Das Neue sieht tatsächlich so aus, als wäre es in dem Editor Dreams entstanden. Ich weiß noch nicht so richtig, was die am Ende machen wollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es super wird. Es sieht extrem wirr aus. Man schießt, man läuft, man erkundet und alles sieht auch so ein bisschen aus wie in diesem Adventure. Ich weiß nicht, hieß das Sea oder Ink? Irgendeins, wo man durch so eine weiße Landschaft gelaufen ist und dann irgendwie was angemalt hat.
Swan Song. Unfinished Swan.
Genau.
Ah, ja, genau. Swan war das. So, nur, dass man halt schießt.
Ja, ja, ja. Das sah auch noch sehr, sehr eigenartig und gut aus. Intriguing auf eine Art. Das ist mir gefiel. Aber ansonsten, na, nicht viel. War auch eins übrigens der, oder vielleicht sogar das einzige PlayStation VR 2 Spiel.
Ja. Also ich muss noch sagen, vielleicht auch, weil wir gerade bei VR sind, na, wie heißt es? Midnight Walk. Mhm. Das ist jetzt nichts Neues, aber da hat man jetzt so ein bisschen mehr vom Spiel gesehen. Das ist dieses Stop-Motion, Handcrafted, Ego-Shooter, Knete. Was weiß ich, was, Puzzle-Spiel. Bitte?
Knete.
Knete, ja, genau, aus Knete. Und das finde ich, das sieht richtig toll aus. Da freue ich mich irgendwie drauf. Auch wenn ich noch nicht so ganz greifen kann, was es jetzt wirklich inhaltlich macht oder spielerisch macht. Aber ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus.
Stimmt, das kommt auch für VR 2.
Genau, und
Directive 8020, das neue Dark Pictures-Spiel von Supermassive, sah auch wieder sehr solide aus, sehr gut, also sehr gruselig. Ich mag die einfach hin und wieder. Und hier dieses Setting, Raumstation, The Thing, Horror, klassisches Supermassive-Game, ist jetzt auch nicht neu, aber der Trailer hat auf jeden Fall Freude gemacht. Kleine Überraschung fand ich noch Darwins Paradox mit dem schönen, lustigen Oktopus. Das fand ich noch ganz süß. So ein Oktopus-Jump'n'Run, der sich dann halt mit seiner Spezialfähigkeit einfach tarnen kann und sich versteckt. Also wird sich wahrscheinlich so ein bisschen wie Limbo oder sowas spielen, dass man sich dann halt einfach zack, schnell irgendwie verwandelt und die Farbe annimmt von dem Material, auf dem man sich gerade befindet, um nicht entdeckt zu werden. Das sah sehr putzig aus.
Das hatte für mich auch große Limbo-Vibes, als ich das gesehen habe. Und Inside.
Genau. Und habt ihr den Shadow Drop schon ausprobiert? Warriors Abyss.
Nee, habe ich noch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Sieht aber gut aus. Also Discord
bei uns. Für nächste Woche.
Genau, Discord hat auch schon gesagt, macht unfassbar viel Spaß. Also, weiß gerade nicht wer aus unserer Community. Aber ich war ja leider nicht zu Hause, aber das würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen. Ist so auch so ein Survival-Ding. Also so ein Vampire-Survival-Ding mit Warriors-Lizenz, halt Massenschlachten, so von isometrisch schräg oben. Ja, aber finde ich immer cool, wenn so ein Shadow Drop dabei ist.
Wie findet ihr Mind's Eye? Ich finde das irgendwie ein komischer Name, ich weiß auch nicht warum. Von dem ehemaligen Rockstar-Chef Leslie Benzies. Was dachtet ihr da?
Schwer zu greifen, ehrlich gesagt, was das sein soll, oder? Das war so ein bisschen GTA, aber ein bisschen eher mit weniger Welt, sondern halt Auto irgendwo hinfahren und ballern.
Ja, dachte ich auch. Es ist halt Sci-Fi-GTA so ein bisschen, aber irgendwie abgesteckter und kleiner. Wusste ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also es ist schon, glaube ich, sehr ambitioniert, aber keine Ahnung.
Es gab zur PlayStation 2-Ära, nachdem GTA 3 das Genre ja komplett aufgewühlt hatte, durch die 3D-Optik mit Rumfahren und alles, gab es ja mehrere von solchen Spielen, die dann so Double-A Production Value hatten. Das sieht jetzt aus wie natürlich wie so ein Mix aus Adventure, Detroit-Vibes hatte ich auf jeden Fall dazu. Und es gab mal so ein Spiel auf der Dreamcast, ich glaube, das hieß Ghost Hunter oder irgendwie sowas, wo man mit dem Bike, mit dem Motorrad unterwegs war und auch ganz viel Story zwischendurch hatte. Das sind so. In die Richtung geht das, glaube ich. Mhm. Und das begrüße ich eigentlich sehr. Wir haben ja auch letzte Woche erst Avowed als so Double-A-Titel eingeordnet, der aber das, was er macht, dafür sehr, 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 sehr gut macht. Und wenn wir davon jetzt wieder ein paar mehr Spiele kriegen, wie zur Xbox 360-Ära, dann gerne. Her damit.
Ich musste auch sofort, ich dachte erst bei Mind's Eye, oh Gott, David Cage ist zurück. Hatte ich sofort auch diese Assoziation, ja.
Ja, wo ist der eigentlich? Wo kommt von dem neues Spiel? Ja. Also irgendwie neugierig bin ich ja schon, obwohl ich die immer ein bisschen...
Ja, ich glaube, die werden sehr erstmal Gras über die Sache wachsen lassen. Die hatten ja sehr viele so Skandale auch mit Übergriffen in der Firma und ganz gut, dass er gerade nicht mehr aktiv ist. Ja.
Das auf jeden Fall, aber irgendwie denke ich mir, also die sind ja als Publisher tätig, aber selber Spiele
die werden schon
ohne sein Gesicht
arbeiten, denke ich schon. Ja.
Genau, aber ist schon lange her.
Ein Spiel, an dem er definitiv nicht arbeitet, ist Crysis 4. Das ist nämlich pausiert. Aktuell bei Crytek war das in Entwicklung. Und Crytek hat letzte Woche verlauten lassen, dass sie leider 60 Mitarbeitende den Job gekündigt haben. Und in einem Atemzug auch gesagt haben, Crysis 4 wird erstmal nicht weiterentwickelt. Das heißt nicht, es ist komplett gecancelt. Es könnte sein, dass das später wieder aufgenommen wird. Aktuell wird man sich allerdings auf Hunt Showdown, was ebenfalls ein Live-Service-Game ist und noch genügend Geld offensichtlich gerade macht, fokussieren wird. Sehr, sehr schade. Ich hätte gerne ein Crysis 4 mit viel Innovation und richtig geiler Grafik gesehen. Ich vermisse das auch so ein bisschen, dass wir neben Doom halt keinen und Epic halt dieser klassische Engine War, wo ist der Shooter, der am geilsten aussieht? Weißt du, ist es das neue Unreal, ist es von Epic oder ist es halt das neue Doom oder Quake von id Software oder ist es halt Crysis mit der CryEngine? Das fand ich schon irgendwie cool, dass es halt mal mehr gab. Und jetzt, klar, jetzt ist gerade Kingdom Come Deliverance 2 erschienen, das ja auf der CryEngine aufbaut, aber generell gibt es nicht viele CryEngine-Games. Hat auch nicht den allerbesten Ruf, die Engine. Und ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt noch die Engine weiterentwickeln, um ehrlich zu sein, oder einfach noch das alte Ding lizenzieren. Da könnte mehr Bewegung in der Branche sein. Ich finde 3-4 große Engines neben Unity, die natürlich auch noch genannt werden muss, sollte es schon geben. Oder was denkt ihr?
Ja, ich finde es auch echt schade. Ich finde Crytek, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die sind jetzt nicht irgendwie dauerhaft in den Schlagzeilen. Ich finde, das ist so ein sehr bedeckt gehaltener Entwickler oder Studio, die aber gefühlt immer funktioniert haben. Also die ja auch mit Hunt Showdown eigentlich einen total gut funktionierenden Multiplayer-Shooter veröffentlicht haben. Und irgendwie war das immer so ein bisschen der Fels in der Brandung der deutschen Games-Branche, die so im Stillen immer funktioniert haben. Das finde ich sozusagen das Traurigste an dieser Nachricht, dass es eben auch bei Crytek jetzt an die Mitarbeiterzahlen geht. Ja. Wirklich schade, ja.
So ungefähr ein Fünftel des Studios, wenn ich das richtig überblicke. Mhm. Okay, was haben wir denn nächste Woche, Manu? Können wir schon irgendetwas sagen, was bei Insert Moin nächste Woche passieren wird?
Ja, ich kann nur noch nicht genau sagen, was, wann, wie, wo. Also wir spielen gerade lauter Sachen, die unter NDA noch sind, also was den das Embargo betrifft. Wir spielen gerade Lost Records, Bloom and Rage, Anne und ich. Michael ist mit Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii beschäftigt. Monster Hunter Wild steht natürlich auch demnächst auf dem Plan und natürlich auch Two Point Museum, was ich ja auch schon in der Preview sehr, sehr, sehr geliebt habe. Das sind so gerade 4 aktuelle Spiele, die wir auch versuchen, so gut wie es irgendwie geht, auch zum Embargo-Ende dann als Podcast zu verpacken. Aber wann genau wie die nächste Woche aussieht, lässt sich einfach jetzt aufgrund der großen Menge an Spiele gerade noch nicht sagen. Aber vielleicht habt ihr zwei ja noch was in petto.
Ja, wir haben vor, den Dragon's Dogma Podcast, Review Podcast nachzuholen. Das werden wir zeitnah tun. Und wenn kein aktueller Titel kommt, dann dürft ihr euch auf ein Dragon's Dogma 2 mit Basti und mir freuen.
Mhm. Genau. Ich freue mich drauf.
Also lasst euch überraschen. Wir freuen uns auf nächste Woche und auf den ganzen weiteren kostenlosen Februar. Und patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin, wenn euch gefällt, was ihr hört. Tschüss, bis bald.
Ciao.
Danke dir, Manu. Danke dir, Basti. Ciao.